Sphäraum Talk, Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Von Rotonda Business Club und Jung. Hallo Anna.
Hallo Markus.
Anna, wann warst du denn das letzte Mal im Wald? Kannst du dich daran erinnern?
Puh, ich glaube, das war so im Dezember rum, würde ich sagen, zur Weihnachtswanderung damals noch, aber sonst wüsste ich jetzt kein konkretes Mal.
Man ist echt selten im Wald, ne? Also ich war als Kind ganz viel im Wald, weil ich bin in der Eifel groß geworden und da ist das so natürlicher Lebensraum, ne? Also sobald die Schule aus war, ab in den Wald. Heute lebe ich in der Stadt, in Köln, und da hast du den Stadtwald, aber ehrlicherweise, also der normale Lebensraum ist da eher grauer Beton, ne? Und nicht grüne Bäume. Und ich frage das natürlich nicht ohne Hintergedanken, weil unser heutiger Gast, der hat ganz, ganz viel mit Holz zu tun. Wir fragen ihn vielleicht auch mal, wann er das letzte Mal im Wald war. Aber bevor wir zu unserem Gast kommen, ich habe ein paar Fragen mitgebracht, natürlich zum Thema Holz und Wald. Und die mag ich dir jetzt mal ganz gemein stellen und mal gucken, wie deine Antworten dazu ausfallen. Bist du bereit?
Ich gebe mein Bestes, ja.
Sehr gut. Wenn du mal auf Deutschland guckst, ne, also Landkarte, die Landfläche von Deutschland, wie viel davon, glaubst du, ist wohl mit Wald bewachsen?
Gute Frage. Ich glaube, das ist mehr, als man denkt vielleicht auf den ersten Blick, dass es da doch viele versteckte Flächen gibt. Also ich sag mal aus dem Bauch heraus vielleicht so 40%, sowas.
Ja, ich hätte auch gedacht tatsächlich, man vertut sich wahrscheinlich, ne, dass man denkt so, es ist bestimmt mehr, als ich so im ersten Moment denke. Also es sind ungefähr ein Drittel, also hast du sogar ein bisschen überschätzt, aber das ist schon ganz ordentlich, ne, wenn man, ich habe gerade gesagt, eigentlich ist man so viel von Grau und Beton und Straßen umgeben, außer man lebt in der Eifel, wie gesagt. Dann lass mal weiter gucken. Also das, wenn man mal drauf guckt, wofür verwenden wir denn in Deutschland das Holz, wenn wir es abholzen? Hast du eine Idee, was ist da so der Bereich, der am meisten Holz verbraucht?
Also ich glaube schon, im Bau wird viel verwendet, dass da schon der Löwenanteil drauf fällt. Ansonsten, gut, ja, Papier, ne? Das ist ja oft das, finde ich, was man dann so an den Autobahnen irgendwie am Rand sieht. Ja, und sonst so rund um die Möbelindustrie. Also da würde ich sagen, dass sich das vielleicht sogar so die Waage hält, Möbelindustrie und Papier.
Ja, ich glaube, du hast auf jeden Fall schon echt gut gelegen. Ich hätte auch gedacht, Papier wäre so ein Riesending. Also tatsächlich ist das meiste die Möbelindustrie. Das sind über ein Drittel des Holzes, was geschlagen wird. Und dann kommt der Holzhandel, also ohne dass ich die Statistik jetzt selber gemacht hätte, aber da fällt wahrscheinlich ganz viel im Baubereich dann drunter auch. Und dann kommt eben mit, was sind es, 17%, habe ich mir notiert, sind Zellstoff und Papier. So, also das ist so die, aber Möbelindustrie mit weitem Abstand vorne. So, und jetzt kommt eigentlich meine Lieblingsfrage, weil wenn man jetzt mal nur auf Laubholz guckt und sich überlegt, also wofür wird das ökonomisch, also wirtschaftlich am häufigsten verwendet, dann ist das in der korrekten Formulierung die energetische Nutzung. Und das finde ich, also es klingt natürlich super, ne, energetische Nutzung, aber am Ende ist das einfach, es wird durch den Kamin verpulvert und verbrannt, ne? Und das ist ja jetzt nicht so wirklich die super Nutzung, also könnte man wahrscheinlich sinnvoller für die Umwelt nutzen, ne, um das CO2 zu binden. Also dieser Anteil an Holz, der durch den Kamin verpustet wird, was meinst du, wie viel von dem geschlagenen Laubholz geht durch den Kamin?
Ich hoffe nicht zu viel, aber ich würde mal sagen, vielleicht, ja, jetzt auch ganz aus dem Bauch herausgeschossen, 30-40%,
sowas? Ja, leider viel, viel mehr. Also es sind 80% ungefähr, wow. 70-80%. Und das ist schon erschreckend. Also wenn man denkt, ja, so irgendwie, okay, wir werden einfach, es wird halt einfach verbrannt, ne? Und die Tendenz wäre jetzt vielleicht noch interessant, ne? Also hoffentlich geht die nach unten und hoffentlich geht die schnell nach unten. Aber so ist es erstmal. Ja, vielen Dank. Das war eine gemeine Fragerunde, oder?
Ach ja, es geht. Ich würde sagen, beim nächsten Mal drehen wir den Spieß einfach um und dann überlege ich mir mal ein paar schöne Fragen für dich.
Ja, dann überlegen wir aber vorher mal, wer denn unser Gesprächspartner ist, und dann gucke ich mal, dass ich mich da ganz schlau drauf vorbereite. Mal gucken, was da am Ende mal bei rauskommt. Ja, sehr schön. Dann vielen Dank für deine Antworten, und jetzt würde ich gucken, jetzt gucken wir mal an unserem Gast, oder?
Auf jeden Fall gerne. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass unser heutiger Gast die Fragen besser hätte beantworten können, denn der kennt sich sehr gut mit Holz als Baustoff aus. Er ist Projektentwickler und Architekt, hat bei Eike Becker gearbeitet, als Praktikant damals und auch bei Ingenhoven erste Erfahrungen gesammelt. Und heute beweist er bei Primus Developments, dass Holzmodulbau auch eine echte Alternative für die deutsche Immobilienwirtschaft sein kann. Und deswegen bin ich ganz gespannt, was er uns dazu sagen kann.
Ja, das ist ein total spannendes Unternehmen. Also sein Vater Achim Nagel, der hat das gegründet, 2015 war das. Und es gab ein erstes, ja wirklich aufsehenerregendes Projekt, sage ich jetzt einfach mal. Das war ein Holzhybridbau in Hamburg und da sind Studentenapartments reingebaut worden. Und da haben, glaube ich, zu der Zeit alle gesagt, so, das ist ja totaler Quatsch, was die Nagels da mit Holz machen. Ne? Also, sorry, konnte ich nicht dran vorbeigehen. Und ja, also sehr skeptisch drauf geguckt und das wird sowieso nicht klappen, so nach dem Motto. Und am Ende hat's aber geklappt und das Projekt hat Preise gewonnen und nicht zu knapp. Und jetzt gibt's Nachahmer und das ist natürlich eine tolle Story. Mittlerweile baut Primus auch für den Bund als ja, Service-Developer, also nicht fürs eigene Buch sozusagen. Bauen aber natürlich auch weiter eigene Projekte, aber ausschließlich und immer mit Holzmodulen. Und das ist natürlich ein Grund, sich so jemanden mal ins Studio einzuladen. Und deshalb freue ich mich, dass er jetzt da ist. Herzlich willkommen, Lorenz Nagel.
Markus hat mich gerade mit Fragen zum deutschen Wald gelöchert. Wie oft bist du denn draußen in der Natur, Lorenz?
Ich sag mal so, ich wünschte, ich wäre häufiger in der Natur. Ich sehe sie auf meinen Bahnfahrten durch Deutschland natürlich sehr viel und tatsächlich sieht man auch, wieso sich Wälder dann verändern, auch wenn man mal halt wieder irgendwie Stürme hatte oder einen trockenen Winter oder Sommer. Aber ich merke immer, wenn ich dann im Wald bin, ist es einfach ein Ort, der einem wahnsinnig gut tut und einen so richtig erdet.
Man ist einfach zu selten aber im Wald, ne? Das haben wir eben auch gesagt. Wir haben so überlegt, wann waren wir denn das letzte Mal im Wald? Und das ist ein bisschen erschreckend. Also gerade wenn man Städter ist, leider. Aber mal andere Frage. Du hast Architektur studiert.
Genau.
Welche Rolle hat denn in deiner Ausbildung, also im Studium, Holz gespielt?
Also primär hat Holz bei mir in meiner Ausbildung als den Baustoff, mit dem wir unsere Modelle gebaut haben, gespielt. Und in der Lehre wirklich sehr untergeordnet nur. Ich war an der Universität in Aachen, die auch eine technische Ausprägung hat, aber auch in der Baukonstruktion war es immer nur so ein bisschen, ja, auch Holz ist dabei. Es war nie ein wirklicher Fokuspunkt dabei. Und auch in den Entwürfen ging es, ich glaube, in einem Projekt mal um was Modulares zu bauen. Da war natürlich irgendwie Holz da. Da haben wir uns auch mal eine Fertigung angeguckt, relativ früh, glaube ich, im dritten Semester oder so. Aber richtig zu lernen, was es bedeutet, mit Holz zu planen, zu bauen, was das für ein Werkstoff ist, das war nicht wirklich nicht da eigentlich. Das kann man schon so drastisch sagen, dass das eigentlich keine Rolle gespielt hat. Ja,
ist wahrscheinlich heute immer noch so, ne? Also bis sowas dann in der Lehre quasi ankommt, wenn es in der Praxis, also es kommt ja in der Praxis gerade erst an, ne? Dann dauert es wahrscheinlich in der Lehre nochmal lange.
Unglaublich großes Problem auch, weil wir sehen das ja, ich glaube, da verändert sich jetzt gerade tatsächlich was, also jetzt gerade verändert sich was, aber die Leute, die jetzt so in den letzten 10 Jahren die Universitäten verlassen haben und jetzt auch, würde ich mal sagen, so im Berufsleben wirklich richtig angekommen sind, aus der Architektur, aus der Immobilienwirtschaft, Bauingenieur und so weiter und so fort, wenn sie nicht an Universitäten waren, die so einen tollen Fokus hatten, wie München zum Beispiel, die TU München, die das wirklich sehr, sehr gut macht, die haben dann, keine Ahnung, die lernen mineralisches Bauen eigentlich. Also es ist eigentlich kein Bauen mit Beton, mit Stein auf Stein. Das hat mit Holz wenig zu tun. Ich hoffe, dass sich da sehr viel ändert, weil wir brauchen diese Leute in der Ausbildung, also nicht nur wir als Projektentwickler, sondern wir brauchen es generell einfach, glaube ich, in der Industrie, in der Bau- und Immobilienwirtschaft, dass mehr Leute mehr als nur dieses Gelehre der letzten 60, 70 Jahre haben.
Jetzt haben wir gerade schon erfahren, du bist eben Architekt, aber auch Projektentwickler.
Das ist auch richtig.
Das sind für viele zwei komplett unterschiedliche Welten. Der Projektentwickler, ganz klassisch, sage ich jetzt einfach mal, orientiert sich ja vor allem an der Wirtschaftlichkeit des Gebäudes. Und der Architekt hat eher das physische Produkt im Blick, also auch die Ästhetik. Wie schaffst du das, die beiden Welten zusammenzubringen?
Also für mich persönlich, das mag jetzt auch vielleicht an der Ausleben sozusagen der Projektentwicklerrolle, sind das eigentlich eben überhaupt gar nicht Widersprüche. Ich meine und ich bin fest davon überzeugt, dass die Projektentwicklung aus der Sicht eines Architekten oder mit einem starken Blick auf die Architektur immer eine sehr, sehr gute Projektentwicklung sein wird, die sich auch wirtschaftlich lohnt. Gleichzeitig ist mir auch klar, dass nur mit meinem Architekturstudium und dann direkt daraus ohne Erfahrung Projektentwickler werden, auch wirtschaftlich nicht wirklich viel Grundlagen gegeben, mit mir mitgegeben wurden. Deswegen glaube ich schon, dass da auch eine Wissenslücke einfach besteht zwischen den beiden Themen. Aber ich bin mir sicher, als Projektentwickler ist man eigentlich der Architekt, der früher mal der Baumeister war. So, wir reden über so Leonardo da Vinci, so diese Zeiten damals, so der Baumeister, weil der einfach viel mehr gemacht hat als nur die Gestaltung, die das Zeichnen, das physische Objekt zeigen, sondern sich halt auch mit den Materialien auseinandergesetzt hat. Was, glaube ich, in den letzten Jahren verloren gegangen ist oder vielleicht jetzt auch durch den wahnsinnigen Boom einfach nur Massenprodukt irgendwie wurde. Und jetzt merkt man, wo sich Projektentwickler, die sich vielleicht zu sehr auf das Wirtschaftliche fokussiert haben, keine Ahnung mehr von ihrem Produkt haben. Architekten, die vielleicht gesagt haben, ich kann einfach nur bauen, weil der Markt nimmt es eh ab und der Entwickler bezahlt mich oder der Investor bezahlt mich, die jetzt auch merken, wir hätten uns vielleicht mal über klügere Ideen, andere Methoden, andere Materialien, was auch immer, wirtschaftlicheres Bauen, egal auf welcher Ebene, Gedanken machen können. Also ich finde eigentlich, Projektentwickler gibt ganz viele Möglichkeiten, Architektur und auch die wirtschaftliche Seite zu verbinden. Und bei uns, bei der Primus, ist es so, dass die hat mein Vater gegründet und der hat auch als Architekt das damals gegründet. Und deswegen haben wir immer schon so ein bisschen den anderen Fokus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich bei jedem Projektentwickler mit meinem Architekturstudium direkt danach klargekommen wäre oder nachdem ich als Architekt gearbeitet hätte. Aber meiner Meinung nach, und das suchen wir auch im Unternehmen, wir suchen immer ganz viele Leute, die nicht ausschließlich einen wirtschaftlichen Hintergrund haben, weil die Projektentwicklung muss eigentlich viel mehr sein als nur ein Excel-Sheet mit irgendeiner Eurozahlung.
Mhm. Ist vielleicht auch so ein Wandel, der gerade nochmal richtig deutlich wird, ne? Also, dass du mit dieser alten Excel-Sheet-Denke kommst du auch als Projektentwickler jetzt nicht mehr weit. Du hast gerade schon das Unternehmen angesprochen, das dein Vater gegründet. Hast du lange überlegt, da einzusteigen? Weil das ist, also ich stelle mir das, ich möchte jetzt nichts gegen meinen Papa sagen, aber ich stelle mir das schwierig vor, so tagtäglich im Privaten und im Beruf miteinander zu tun zu haben. Das kann ja auch nicht ohne sein.
Also es ist natürlich schon intensiv, weil wenn man jetzt als Unternehmer tätig ist, dann ist man eben nicht nur 9-to-5 tätig. Wenn man das wäre nur und dann noch die private Seite, dann wäre das auch sehr viel. Aber ich muss gestehen, dass mein Vater mir nie Druck gegeben hat, diese Rolle einzunehmen. Gesagt, also mein Junge mit 13, jetzt kommst du ins Unternehmen rein oder sowas. Ganz im Gegenteil, meine Familie war gar nicht so begeistert, als ich gesagt habe, ich möchte auch Architektur machen. Aber es ist für mich schon dann irgendwann am Ende meines Studiums die Überlegung gewesen, mache ich jetzt Projektentwicklung, steige ich bei uns ins Unternehmen ein, habe dann aber relativ früh mit meinem Vater, das war glaube ich sogar schon während meines Masters, ins Gespräch gegangen, wie man denn eigentlich so zusammenarbeiten konnte. Und als ich dann tatsächlich, 2020 ist das ja gewesen, mitten in Corona, richtig operativ eingestiegen bin, Familienunternehmen hat man ja sowieso immer um sich drum, das ist jeder Abendessentisch, jedes Weihnachten, da gibt es irgendwie was mit dem Unternehmen, hat das schon zu tun, aber als ich dann wirklich richtig eingestiegen bin, hatte ich schon einen langen Prozess, mich mit meinem Vater eigentlich zu besprechen, wie wir zusammenarbeiten wollen, wie wir die Zukunft sehen. Und ich weiß nicht, ob das Glück ist oder auch Teil dieses Prozesses war. Wir können auch immer noch sehr gut miteinander arbeiten. Es bringt sehr, sehr viel Spaß. Ich sehe es als, ich bin natürlich unendlich dankbar, dass mein Vater diese ganze Vorleistung 25 Jahre lang gemacht hat, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, da einzusteigen. Und wir haben auch ähnliche Sichtweisen und manchmal, natürlich, wir sind beide auch starke Charaktere, da gerät man auch einander, aber zum Glück, und da bin ich mir auch weiterhin sicher, nicht so, dass wir da wirklich einen Schaden auch in unserer persönlichen Beziehung haben. Und vor allen Dingen lässt mein Vater mich auch sein, so. Also er versucht mich jetzt nicht in ein Mini-Him reinzudrücken, sondern er lässt mich halt, ich bin Lorenz Nagel, er ist Achim Nagel. Das sind unterschiedliche Persönlichkeiten. Wir haben ähnliche Ausbildungswege gehabt, aber wir sehen Dinge auch manchmal ganz unterschiedlich, aber wir respektieren immer die Seite des anderen und mein Vater als der Gründer und auch natürlich die Lichtgestalt akzeptiert auch, dass ich andere Ideen habe oder mal einen anderen Weg zu einer Lösung suche und da kann ich nur sehr dankbar sein und das ist sicherlich einer der Gründe, warum wir weiter auch privat miteinander reden können und nicht nur in Teams-Calls oder sehr gut. Und auch persönlich in die Augen gucken können.
Klingt ja auf jeden Fall so, als hättest du es nicht bereut und er auch nicht, muss man ja auch dazu sagen, sind ja zwei Seiten immer. Genau, ja. Wir fragen ihn dann mal im Nachgang. Genau. Dann lass uns doch mal auf also weg vom bisschen Persönlicheren kommen und aufs Thema gucken. Wir wollen über Holzmodule reden, mit denen ihr ja baut. Generell, das Thema Modulbau ist ja was, wo Politik und wo auch Immobilienwirtschaft, was ja gerade sehr präsent ist, wo große Hoffnungen reingesteckt werden. Es geht darum, dass das Bauen dadurch wieder wirtschaftlicher werden kann, ressourcenschonender, einfach effektiver. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, das steht ja auch gerade noch am Anfang. Also die Vision quasi ist klar, ne? Oder das Ziel und der Weg dahin, ja, da sind wir halt gerade so unterwegs. Wie ist das denn bei euch? Wie seid ihr denn zum Modul gekommen und ausgerechnet zum Holzmodul? Weil ich meine, es gibt Stahlmodule, es gibt auch Konstruktionen mit Beton drin und
Farben und Formen, die genau, man haben will eigentlich. Ja. Wir sind damals tatsächlich zum Modul gekommen, nicht im Sinne von gesagt haben, komm, wir machen jetzt mal, stehen aufgestanden, oder mein Vater ist aufgestanden und gesagt, so, wir machen jetzt Holzmodule. Sondern das war auch ein Prozess bei uns, der eigentlich davon geleitet war, dass wir ein Projekt abgeschlossen haben, ein sehr großes Projekt, was auch ein fantastisches Projekt ist, aber irgendwie die ganze Bauablauf, wo wir immer auch als Entwickler weiterhin sehr nah dran sein wollen, war nicht so richtig schön. Das hat irgendwie keinen Spaß mehr gemacht zu bauen einfach. Es war so dieses WDVS hier mal da, dann irgendwie Fusch am Bau, Mängel hier und da. Und da haben wir gesagt, wir haben jetzt als nächstes Projekt in der Pipeline war dann, oder parallel dazu war auch schon der Woody, ein Studierendenwohnheim in Hamburg, 371 Apartments. Und die Idee war, wenn wir das Ding so bauen, wie wir immer bauen, dann werden wir diese Probleme 371 Mal haben. Und sagt man immer, wenn man einen Fehler macht und ihn wiederholt, dann kommt man irgendwann beim Wahnsinn. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber es ist, glaube ich, sehr nah an der Wahrheit, wenn man das wirklich so durchziehen würde. Und da kam halt einfach so ein bisschen über eine effizientere Art zu bauen, kamen wir dann halt zu einer offensichtlichen Modularisierung von etwas. Und da war das die Idee damals, erst einfach die Barzellen, ja, 371 Barzellen vorzufertigen. Was ja nun wirklich jetzt kein Hexenwerk ist, da gibt es ja seit Jahren in unterschiedlichsten Ausführungen sehr gute Hersteller aus ganz Europas. Wir sind dann witzigerweise über unseren Brandschützer, also das Projekt ist schon gelaufen, wir hatten den städtebaulichen Wettbewerb, den Investorenwettbewerb gewonnen. Das Projekt war kurz vor der richtigen Umsetzung, will ich mal sagen. Und dann kam unser Brandschützer und hat gesagt, ich habe da jemanden, einen Holzbauer, der kann euch sicherlich diese Barzellen da machen. Erstmal Brandschutz, Holzbau, es ist schon so Platz in die Köpfe von sicherlich einigen, die das hören, wie könnten die nur. Aber der hat uns diesen Hersteller aus dem Vorarlberg, aus dem Bregenzer Wald, Kaufmann Bausystem empfohlen. Und die haben damals gerade so ihre ersten größeren Projekte in Modulbauweise gemacht. Und wir waren damals das mit Abstand größte, was die hatten. Und die haben dann relativ selbstbewusst dann damals gesagt, ja, wir können euch diese Badzellen machen, aber wir können euch auch diese ganze Zimmer machen. So, das ist jetzt irgendwie, der Sprung dahin ist gar nicht so wild. Und dann war ich, verkürzt kann man sagen, da haben wir es gemacht. Eigentlich war es natürlich mit Abwägen, kann man das machen, Holz, oh Gott, siebengeschossig, Gebäudeklasse 5, das gab es in Hamburg einfach nicht. Das Baurecht ist nicht darauf ausgelegt gewesen. Wie kann man das machen? Was sagen die Investoren? Was sagen die Banken und so weiter? Das müssen wir uns ja als Projektentwickler alle Gedanken machen. Die Architekten damals, Sauerbruch hatten, haben das sehr gut angenommen. Die war für die auch damals, glaube ich, das größte Holzbauprojekt, was sie gemacht haben. Und dann haben irgendwann mein Vater und ein Kollege von uns, ein Geschäftsführer, Ingo Timmermann bei uns, gesagt, ja, dann machen wir es jetzt einfach mal. Da war das Gelächter in Hamburg erstmal sehr groß. Mhm. Der irre Nagel macht seinen Holzbau und keiner finanziert es und bauen wird es auch nicht. Und wer das dann mal kauft, weil wir halt ein Trader-Developer sind, also wir brauchen Investoren, die das dann auch abkaufen. Und das war dann ziemlich erfolgreich, ehrlich gesagt. Also auf allen Ebenen. Wir haben die Bauzeit halbiert, wir haben eine unendlich bessere Qualität, als wir uns jemals hätten denken können, gemacht. Hat natürlich so ein paar Sachen, wo wir auch danach draus gelernt haben. Wir können noch weniger Beton bei dem nächsten Mal machen und so weiter und so fort. Ja, und da sind wir dann einfach gelandet. Also eigentlich aus dem Effizienzgedanken, und geblieben sind wir dann einfach, weil wir gemerkt haben, okay, Holz ist nicht nur effizienter, sondern Holz hat einfach einen ganz anderen Fußabdruck als Beton, wie wir vorher immer gebaut haben eigentlich.
Ja klar, die ganze Nachhaltigkeitsthematik, die war ja damals noch nicht so, wie sie jetzt ist, ne? Noch nicht so drückend, also nee, dass das erwartet worden wäre.
Sie kam über WDVS-Dämmung eigentlich, das war so Nachhaltigkeit.
Ja, genau. Wie ist denn, weil du gerade gesagt hast, so, ne, dann muss man sich natürlich Gedanken machen, was sagt die Bank, was sagt der Investor? Hattet ihr das Projekt damals schon, war das ein Forward-Deal? Habt ihr das vorher schon verkauft, bevor es fertig war? Wahrscheinlich nicht.
Nee, wir haben es als Asset-Deal verkauft. Also wir haben es dann durchgezogen, haben es dann als Asset Woody im Holzbau verkauft, haben allerdings in dem Prozess des Verkaufs, mit dem er dann auch nicht erst anfängt, wenn der Schlüssel dran ist, sondern sagt, wenn er dann schlüsselfertig ist, könnt ihr es haben, haben dann auch schon relativ viele Investoren, die dann mit JLL haben wir das damals vermarktet, sehr nah an uns rangenommen, weil uns auch schnell klar wurde, so wie unsere Kolleginnen und Kollegen uns für verrückt halten, werden die auch erstmal wahrscheinlich Ressentiments haben. Und die haben wir sehr nah rangeholt, haben sie in die Fertigung gebracht, haben ihm wirklich alles an Informationen super offengelegt, haben gesagt, also wir machen das nicht, weil wir verrückt sind, sondern es gibt einen Sinn dahinter. Außerhalb der Nachhaltigkeit auch, ja, weil das ist ja dann auch ein Investor, ist natürlich irgendwo Rendite getrieben, damals noch viel mehr, als sie es heute wahrscheinlich sind. Und da hat die dann ihre Due Diligence-Teams durchgeschickt und so weiter und so fort. Und im Endeffekt hat es dann jemand gekauft, CoreState für die BVK, die jetzt auch nicht bekannt dafür sind, die ganz wildesten, verrücktesten Deals zu machen. Und das hat uns ein bisschen auch geholfen. Also wir hätten das da so ein bisschen sagen, okay, anscheinend ist das jetzt nicht nur ein Produkt, was Verrückte von Verrückten kaufen, sondern das ist etwas, eine Asset-Klasse, die eigentlich gar keine Asset-Klasse ist, sondern es ist einfach ein tolles Gebäude und ist noch in Holz.
Ja, ja, okay, verstehe ich. Wie ist das denn? Du hast ja beschrieben gerade, was dieses erste Projekt war, ne? Also Studenten-Apartments, also immer wieder dasselbe sozusagen. Hm. Was hast du, 371?
371
haben wir das, genau. So, also jetzt leuchtet mir natürlich ein, bei sowas bietet sich das an, ne? Dieses Modulthema, beim Hotel ist es wahrscheinlich ähnlich. Ja, genau. Ich hätte jetzt, wo ist es noch? Krankenhäuser,
ja,
bestimmten Wohnungsklassen wahrscheinlich auch. Genau. Der, ich glaube, das Vorurteil gegenüber Modulbau generell ist ja dann oft so, ja, das kannst du aber halt auch nur das mitmachen, ne? Und sobald es irgendwie, ich sage jetzt mal ketzerig, sobald es schick sein soll oder ein bisschen was Besonderes sein soll, dann geht das nicht. Jetzt hast du mir gesagt, ihr baut ja sogar rund.
So. Ja, genau.
Also wo das jetzt wahrscheinlich auch wieder jeder, wie eben bei dem Brandschützer sagen würde, das kann ja gar nicht sein.
Genau, so. Ja, wir wollen die Leute einfach nur ein bisschen schocken. Nein, ja, also erstmal stimmt das schon. Der effizienteste Raum ist der geschlossene Raum. Erstmal, auf den ersten Blick. Aber man muss ganz ehrlich sagen, dass mit dem Modul du ja eigentlich nur Raumvolumen transportierst. Und ein Raumvolumen, was in seiner Nutzung abgeschlossen ist, in der Größe von so irgendwie so um die 20, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Quadratmetern, kannst du natürlich wunderbar auf die Baustelle packen und kannst alles vorher reinschmeißen, Tür versiegeln und Tür zu. Das ist natürlich wahnsinnig effizient, weil du halt quasi keine Baustelle im Regen hast oder draußen hast. Wir bauen jetzt auch rund, das ist ein Büroprojekt, den Interimssitz des Bundespräsidialamts. Ich weiß gar nicht, wie viel ich darüber sagen darf, weil es natürlich höchstgradig geheim ist. Aber da ist es so, dass der Entwurf der Architekten halt eine runde Ecken oder rundes Gebäude halt einen runden Abschluss hat. Und da wir das auch mit den Holzmodulen bauen wollen, müssen, weil wir die Zeit, das ist eine Schnellbaumaßnahme, das machen wir auch wieder mit Kaufmann Bausysteme zusammen, mussten wir uns überlegen, wie man das hinbekommt. Man kann das natürlich jetzt auch sagen, geht nicht. Aber gerade da sind wir natürlich auch ganz abhängig von Kaufmann Bausysteme mit ihrem unglaublichen Holzbau-Know-how. Haben gesagt, okay, wir segmentieren das jetzt einfach. Also wir machen da Tortenstücke draus und das funktioniert schon. Das ist jetzt nicht die effizienteste Art zu bauen. Also ich sag mal, zwischen einem abgeschlossenen Klotz und dem, da gibt es sehr, sehr viele Sachen. Aber es hat eine Bandbreite einfach. Und es zeigt auch, dass dieser Modulbau, der immer auch baukulturell so verschrien ist und ehrlich gesagt auch von meinen Kolleginnen und Kollegen in der Architektenschaft gesagt wird, damit baust du immer die Platte 2.0. Das finde ich ist völliger Blödsinn eigentlich. Man muss sich damit auseinandersetzen und wer zu faul ist, sich daraus mit auseinanderzusetzen, egal auf welcher Seite, auf Entwickler, Bauunternehmen, Planungsseite, der wird dann kein gutes Produkt bekommen. Wer aber bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen, kann halt sagen, okay, wir machen halt ein rundes, das machen wir jetzt hier einmal. Ich muss es jetzt nicht jedes Mal bauen, wie gesagt, aber es ist möglich einfach. Das zeigt, dass diese Limitationen nicht unbedingt bei dem abgeschlossenen Kiste, in Anführungsstrichen.
Das ist, glaube ich, dann wichtig, ne? Dafür sind solche Projekte wichtig, um diese Hürden abzubauen und die Leute dann zu öffnen. Wie ist das denn? Also kann man sagen, ab wie viel Modulen, ab wie viel Quadratmeter ist das wirtschaftlich sinnvoll oder würde man das machen mit Modul anstatt konventionell?
Also ich würde immer sagen, es lohnt sich nicht, ein Gebäude unter 100 Modulen zu machen. Da ist man einfach, das lohnt sich jetzt nicht nur, weil es gibt sicherlich Leute, die das auch machen, aber das lohnt sich für die großen Modulbauer, lohnt sich das nicht, so ein Projekt anzufangen. Beziehungsweise es wird dann halt so teuer, dass es halt dann auf das Modul gerechnet wieder nicht funktioniert. Zwischen 100 und wir haben jetzt ein Projekt mit 1000 Modulen. Das ist, da ist alles offen. Also man kann auch mehr als 1000 machen, wir brauchen nur genug Zeit dann dafür. Also das ist, da ist schon sehr viel möglich. Ich glaube, wenn man so den Sweet Spot ab 150 hat, dann wird es schon gut sein. Aber es gibt auch gerade im Schulbau Sachen, wo man halt das mit weniger, also mit unter 100 oder mit um die 100 macht, wo die aber halt auch sehr vereinfacht sind, weil es natürlich sehr kostengünstig sein muss. Du willst jetzt natürlich nicht, ist ja kein Luxusbürogebäude irgendwie. Da kannst du das auch schon ein bisschen effizienter noch machen, die ganzen Module. Aber so immer so ab 100 macht es dann Spaß und je mehr, desto besser natürlich irgendwie.
Ja. Und das sehen die Banken auch so mit ab 100, macht Spaß. Also wie erklärungsbedürftig ist sowas bei den Banken noch?
Ach, ja, das ist jetzt, wir haben jetzt Glück. Wir haben jetzt einen Track Record, der nicht nur zeigt, dass wir das können und dass das eben nicht nur verrückt ist und dass wir nicht irgendwie nur Buzzword modulares Bauen irgendwie reinschmeißen, sondern dass wir das ernst nehmen und dass wir es weiterentwickeln, weil wir die aber auch an die Hand genommen haben und denen gezeigt haben, hey, so machen wir es übrigens, weil wir aber auch ernsthaft verkaufen konnten, dass wir wissen, was wir da machen, dass es nicht halt eben nur uns auf die Excel-Zahl drauf ankommt, sondern weil wir am Planen und am Bauen geblieben sind, dann während so einem Prozess. Obwohl man natürlich auch beim Holzbau erstmal Leuten so ein bisschen das so in die Hand gibt, so, ich habe keine Ahnung von Holzbau, ich hoffe, du hast Ahnung davon. Die Familie Kaufmann ist jetzt aber auch in Holzbau-Dynastie, da kann man schon mal den Stammbaum runterklicken und da hat irgendjemand alle immer was mit Holz zu tun gehabt. Aber die Banken glauben uns das mittlerweile und die sehen jetzt natürlich noch viel mehr, dass wir damit ein ESG-Produkt liefern, was seinesgleichen einfach sucht. Immer noch, also ich würde fast sagen leider, wäre ja schön, wenn wir viel weiter schon wären, dass das normal wäre, aber wir sind da immer noch mit Projekten, die sich auch durch Corona verzögert haben, immer noch vor dem Markt an vielen Stellen die glauben uns das auch, denen kann man das verkaufen und die merken natürlich auch, okay, ich verkürze meine Bauzeit, weniger Risiko, die Baumasse wird vorgefertigt, höhere Qualität, weniger Risiko, dass bei mir irgendwie was kaputt geht. Man muss halt gucken, wo die Schnittstellen sind. Ja, da sind die Banken natürlich dann auch immer sehr findig und sagen so, ja, aber ihr habt das und das da. Und ich glaube, da kommt es auch wie bei allen Sachen immer auf eine sehr starke Kommunikation und einen Dialog an.
Du hast jetzt gerade schon die ESG-Standards angesprochen. Wie sieht das da denn aus? Wo kommt euer Holz eigentlich her? Das ist ja auch, also jetzt mal weg vom Modulbau, eher wieder zu dem Baustoff, zum Holz zurück. Wie sieht das da aus?
Also das ist eine sehr wichtige Frage, weil wenn wir hier wirklich ernsthaft als Holzbau als nachhaltiges Produkt nehmen oder das Holz als nachhaltiges Baumaterial ansehen wollen, müssen wir dafür sorgen, dass wir jetzt nicht irgendwie Raubbau am Wald betreiben, damit wir auch noch schön wieder dann ab und zu im Wald kommen können, häufiger vielleicht auch, und der auch nachwachsen kann, CO2 wieder gebunden haben, wie so von dieser Herrn Schellhuber immer genannte CO2-Senke haben, oder wir einfach den Rohstoff erhalten. Ja? Also das, was wir zum Beispiel beim Sand, beim Beton ja quasi nicht mehr haben. Also wir haben ja quasi keinen Sand mehr auf der Welt, so ernsthaft für die Menge an Bauten, die noch uns bevorstehen, ja gar nicht nur in unserer, sondern in den Schwellenländern noch viel mehr, dass wir diese Probleme nicht haben. Deswegen ist es uns sehr wichtig, dass wir das aus nachhaltiger Forstwirtschaft bekommen. Und da muss man sagen, wenn man das ernst meint, dann muss man auch, kann man auch eigentlich nur Europa nehmen, aktuell, weil die Transportwege sonst auch wieder den CO2-Fußabdruck kaputt machen. Man muss aber auch sagen, in Europa selbst ist die Forstwirtschaft bis auf so ein paar schwarze Schafe Richtung in Rumänien, wo das halt auch so an den wirklichen Urwäldern, also nicht diesen Nutzforst, sondern in den Urwäldern betrieben wird, da hat man sehr gute Karten, weil es verpflichtend ist, dass die Leute, die Forstwirte, ihre Bäume nachpflanzen. Also wir können mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass der Baum, den wir verbauen, dass der auch nachgepflanzt wurde und machen das auch, unterstützen das auch über unseren Woodcycle, wo wir, ja, das fing mal auf so einer Bierdeckelrechnung, wie viele Bäume haben wir denn eigentlich hier drin, wie viel Holz haben wir in so einem Gebäude, wie viele Bäume sind das denn, unterstützen da auch Forstwirte und sagen, wir sponsern euch quasi die Aufforstung. Wir kaufen keine Flächen und die gehören uns dann, sondern wir unterstützen euch da mit. Weil wir sagen, wir brauchen das funktionierende Ökosystem, was auch sehr gebeutelt ist durch sehr günstige Holzpreise, weil so viel Schadholz auf den Markt kommt, weil die Trockenheit und so weiter und so fort. Wir unterstützen euch, weil wir brauchen eine starke Forstwirtschaft, eine wirtschaftlich stabile Forstwirtschaft, weil sonst fehlt uns irgendwann der Rohstoff und dann können wir uns natürlich schön ein ins Hemd lügen und sagen, CO2 gebunden, toll und so weiter und so fort. Aber wir müssen den Kreislauf weiter befeuern und es gibt da auch Zertifikate und es gibt auch noch weitergehende Zertifikate. Es ist wie immer bei Zertifikaten, 100% kannst du es nicht sagen, aber wir wissen eben durch unsere, weil wir so nah beim Holzbau sind und auch über die Produzenten um unsere Nachunternehmer, um unsere Bauunternehmen herum kennen mittlerweile, dass wir das aus nachhaltiger Forstwirtschaft bekommen und fühlen uns deswegen auch sicher, den Wald weiter zu nutzen.
Okay. Jetzt haben wir ja viel über das Holz gesprochen, aber reden die ganze Zeit nur von Holz. Ja. Wenn wir das nochmal ein bisschen genauer nehmen, ihr baut ja hauptsächlich mit Fichte. Ich könnte mir vorstellen, dass schon so ein paar Dinge von denen, die du gerade angesprochen hast, da reinspielen. Warum ist es denn genau Fichte? Habt ihr euch da auf die Erfahrung von Kaufmann verlassen oder woran liegt das?
Also Fichte ist eigentlich ein Thema, die so Gesamtholzindustrie, Sägewerk, Holzbauindustrie momentan einfach der Baustoff ist, den es am meisten gibt. Das liegt zum einen daran, dass die Fichte einfach sehr, sehr schnell wächst und dadurch natürlich ein Bauprodukt sehr schnell aus dem Boden kommt und dadurch natürlich auch kostengünstiger wieder ist. Man muss sagen, dass die ganze oder ein Großteil der Bauindustrie, der Holzbauindustrie, sich auch auf diesen Werkstoff stützt in ihrer ganzen Verarbeitung. Also wir haben ja, das sind ja so Plattenwände, Massivholzbauwände, Cross-Laminated Timber, also querverleimte Platten und das ist halt vor allen Dingen in Fichte. Gibt mittlerweile auch andere, so Mittellagen, die aus Kiefer funktionieren, da gibt es aber auch irgendwie so Richtungen. Wir haben ein Problem, werden wir in den, wahrscheinlich noch nicht jetzt in den nächsten 5 Jahren haben, aber in den 10 oder 15 Jahren, dass die Fichte eigentlich immer weniger werden müsste in dem Waldbestand oder weniger in der Bauindustrie genutzt werden müsste, weil sie einfach weniger klimaresilient ist als andere Baumarten. Und das ist natürlich ein Problem, weil wir sind ja kein Sägewerk, wir sind ja kein Bauprodukthersteller. Wir sehen, auf dem Markt gibt es die Produkte noch nicht. Wir wissen aber alle, wir brauchen die Produkte eigentlich in 15 Jahren. Deswegen ist es uns so wahnsinnig wichtig, auch dass diese Forschung vorangetrieben ist, dass es Bundestöpfe für weiteren Umgang damit geht, damit wir halt nicht irgendwann an so einem Dead-End sind und sagen, so wie beim, ich habe es eben gesagt, beim Sand, da sagen sie, oh, wir haben ja gar keine Fichte mehr.
Hoppla, was machen wir denn jetzt?
Was machen wir jetzt eigentlich hier so? Und dann müssen wir jetzt dann doch wieder zum Beton zurück oder so. Oder wir können wirklich nicht mehr richtig nachhaltig bauen einfach. Und ich könnte sagen, ja, und wir haben ganz viele tolle Projekte mit super vielen Holzarten und so. Es gibt da schon auch viele andere, die mit Buche arbeiten. Aber Buche ist sehr hart, sehr fest. Das heißt, es ist nicht so wirtschaftlich herzustellen. Sägeblatt geht schneller kaputt einfach. Und man muss sagen, dass dass dort, wo man es einsetzt, meistens dann so wirklich ist, wo man sehr, sehr hohe Traglasten hat. Und das ist halt häufig, wenn irgendwie ein Hochhaus in den unteren Geschossen das hat. Und wir haben uns entschlossen, nicht so mit Holzhochhäusern zu bauen einfach. Das haben wir gesagt, das ist jetzt nicht so unser, das können andere gerne machen, wir brauchen das jetzt nicht zu machen. Und deswegen sind wir weiterhin bei der Fichte, hoffen aber, dass wir in den nächsten Jahren auch immer mehr Innovationen auf den Markt hervorheben können, auch solche Podcasts mal zu erzählen. Wir brauchen die auch, diese Innovationen, dann können wir sie auch anwenden, weil wir sind natürlich auch in gewissem Maßen, auch wenn wir manchmal ein bisschen verrückter unterwegs sind, vielleicht wirtschaftlichen Zwängen unter. Wir können jetzt nicht einfach jedes Projekt, 40, 50, 60, 80, 100 Millionen Euro Projekte machen. Und jetzt gucken wir mal, ob das in Birke funktioniert. Ja. Das funktioniert nicht so richtig.
Ja, du sprichst gerade schon an, etwas verrückter, das würde ich noch nicht mal sagen. Also man merkt einfach, finde ich, dass ihr da sehr mutig seid, auch aus der Erfahrung gesprochen. Also einfach dieses einfach mal machen, ne? Also es fängt vielleicht bei den Bädern an, dann geht es zu den ganzen Zimmern, jetzt irgendwann zu runden Projekten auch. Also deswegen, da muss man sich vielleicht einfach auch mal mehr trauen, aber da braucht es auch einfach diesen Austausch, ne? Diese Zusammenarbeit. Wie würdest du das denn sagen? Also du hast ja jetzt mit vielen Immobilienmenschen zu tun, nenne ich sie mal übergeordnet, aber auch Holzmenschen, wenn wir sie mal so unterteilen wollen. Wie funktioniert das?
Also dieser Austausch ist für uns die Grundlage, warum wir uns überhaupt damit ich das überhaupt jetzt hier dieses Wissen geben kann. Das habe ich mir ja nicht ins Zimmer gesetzt und gesagt, ich lese jetzt ein Buch über Holzbau, sondern das ist im Doing mit vor allem den Kaufmann Bausystemen, aber auch mit anderen Tragwerksplanern, Merzklein und Partner, Witzel von Seeth und so weiter und so fort. Ganz vielen Leuten, mit denen wir uns ausgetauscht haben. Und es ist schon krass manchmal, wie die Immobilienwirtschaft da, wenn man jetzt mal sagt, Holz und Nichtholz, zwei Welten sind. Also das ist, fängt jetzt bei den Immobilienmenschen an. Es gibt ja auch welche mittlerweile wie wir, die sagen, sie wollen viel Holzbau machen. Die UBM ja ein riesiges Unternehmen, die wollen 70% ihrer Projekte in Holz bauen. Wahnsinnig toll, börsennotiertes österreichisches Unternehmen. Man muss an der Stelle sagen, dass die Holzmenschen immer noch sehr dem Handwerk verbunden sind. Und das ist etwas, was wir ganz im regulären Bauen teilweise völlig verloren haben. Die Leute, die auf der Baustelle Stahl flechten, Beton gießen, Mörtel rumkarren, das sind ja leider gar nicht mehr Handwerker, sondern das sind irgendwelche, ja, Tagelöhner ist jetzt vielleicht zu krass gesagt, aber die könnten auch zwei Wochen vorher bei Tönnies Schweinehälften schneiden und jetzt sind sie auf der Baustelle. Und das, die sind wirklich ganz arm dran. Also das ist ja ganz brutal und das haben wir ja in ganz vielen anderen Branchen auch. Man muss nur über Lieferanten, sei es von irgendwelchen Essen bis hin zu Amazon und Co. gehen. Und das haben wir natürlich auch in der Bauindustrie. Das sind keine Fachkräfte mehr. Und diese Holzleute, die sind wirklich noch richtige Handwerker, auch wenn sie mittlerweile in riesigen 100 Millionen, Milliarden Unternehmen arbeiten, die haben immer noch einen Bezug zum Produkt, was da rauskommt. Und das ist echt schön zu sehen. Und die ziehen einem auch mit ihrer Leidenschaft dahin. Also sind natürlich manchmal jetzt so nicht die dynamischen Leute, die halt einfach sagen, ja, Holz ist Wald und wir machen das schon 100 Jahre. Die kannst du jetzt nicht auf irgendeiner Investoren-Roadshow dann jemanden überzeugen, der Londoner Investmentbanker, sag ich mal, oder sowas. Uns haben sie zumindest damit überzeugt. Und wir haben auch verstanden, dass diese Ehrlichkeit in diesen, die mit der sie mit diesem Werkstatt umgehen, eigentlich die Möglichkeit ist, einzige Möglichkeit, das auch wirklich ernsthaft dann wieder ins Bauen zu bringen dann. Und ja, der Austausch ist ja total wirklich wichtig und ich versuche das auch immer, die Leute dann so ein bisschen dann mehr in die Immobilienwirtschaft oder in die Immobilienwelt reinzuziehen. Manchmal klappt das, manche fühlen sich da total unwohl, haben da überhaupt keine Lust auch drauf und manche merken halt, okay, wir können da auch was beenden, da gibt es auch noch mehr als die zwei, drei Entwickler, nur als die Primus oder die das macht, sondern es gibt da mehr. Aber es ist schon krass, wie die Immobilienwelt sich dem jahrelang so verschränkt hat. Und wie gesagt, also diese Geschichte, die ich am Eingangs erzählt habe, dass wir wirklich ausgelacht wurden, ist jetzt nicht eine ausgedachte. Es ist in der Öffentlichkeit auf Veranstaltungen gesagt worden, so wie will der Nagel das machen. Und das ist natürlich schon so, so ist das Mindset bei denen gewesen. Und bei den Holzleuten ist halt so, wir machen es einfach mal. Wir sind Handwerker, wir probieren das, wir sind da. Und liegt uns manchmal mehr als das der Immowelt. Aber wir versuchen natürlich mit beiden Füßen so in jeder einer Welt zu sein. Und für uns ist das sehr bereichernd, in beiden Welten zu stehen.
Ja, ist, glaube ich, so dieses Thema Offenheit auch, ne? Also ich finde, das hat man heute noch, wenn man auf Veranstaltung ist und es geht um das Thema Holzbau, dann kommt oft zu dieses, ja, wenn wir jetzt alles aus Holz bauen, dann ist der Wald bald weg, ne? Oder wo soll das ganze Holz herkommen? Und dann denkst du immer so, ja klar, ich finde immer Argumente dagegen, aber es muss ja auch nicht sofort alles aus Holz gebaut werden, wird wahrscheinlich nie, aber man kann ja mal anfangen.
So, wird unmöglich sein, alles aus Holz zu bauen und braucht es auch nicht, aber sich mal ein bisschen mehr Gedanken zu machen.
Schade.
Was man aus Holz bauen kann und was eben nicht. Wir sind ja hier in Rotonda, das kannst du halt auch aus Holz bauen, obwohl es rund ist.
Ja, ja, stimmt. Aber sich Gedanken machen, finde ich, ist ein schönes, also der Gesetzgeber und die Norm und so, die könnten sich ja auch mal Gedanken machen, ne? Das wäre so die Überleitung zum nächsten Punkt.
Kommen wir auf jeden Fall zu einem sehr schönen Stichpunkt noch. Also ich denke, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich jetzt fragen, schönes Thema, schöne Erfahrung, aber wie sieht das denn in der Genehmigungslandschaft aus? Weil wir sind hier nun mal in Deutschland und das ist ein großes Thema. Wie ist da deine Erfahrung?
Ja, also es ist ein extrem leidiges Thema wieder geworden. Der Holzbau hat eigentlich, als wir mit dem Budi angefangen haben, war der tatsächlich ungeregelte Bauart in der Größenordnung. Das kannte man nicht, also musste man den Weg über die Einzelfallzulassung gehen. Also wir mussten alles durchprüfen lassen, mit Brandversuchen, mit auch Schallschutzversuchen und so weiter und so fort. Dann haben wir das gemacht und dann wurde die Bauordnung novelliert in Hamburg. Ja, nur in Hamburg, wir sind ja auch noch nicht nur Deutschland mit den Regeln, sondern wir sind ein föderalistisches Land. Und dadurch hatten wir gedacht, okay, wir haben jetzt einen Präzedenzfall gemacht, wir haben es einmal durchchecken lassen, müsste doch jetzt eigentlich nochmal bauen lassen.
Müsste ja leichter werden.
Leichter werden.
Eigentlich,
genau. Es wurde erstmal leichter. Also was heißt, es wurde nicht mehr leicht. Man konnte zumindest mit dem Finger immer auf Hudi zeigen und dann sind ja auch andere Projekte entstanden, nicht, der nur unsere Projekte, einige andere auch. Und die haben gesagt, okay, Gebäudeklasse 5 funktioniert. Dann sind Leute mit Hochhäusern gekommen, scheint auch zu funktionieren. Klar, viele Sonderlösungen und die kannst du nicht auf jedes Projekt adaptieren. Und dann kamen wir jetzt vor, es müssen jetzt schon fast 2 Jahre sein, nicht ganz, ja, wahrscheinlich sind 2 Jahre jetzt schon, kam diese neue Musterholzbaurichtlinie beziehungsweise die Überarbeitung, Novellierung. Und die hat im Endeffekt eigentlich, nachdem wir gesagt haben, wir sind wieder in einem geregelten Bauen, wir haben für den Bundestag ein Gebäude gebaut, was wir 20 Monate Planungs-, Genehmigungs- und Bauzeit, also alles insgesamt 20 Monate gewesen und nicht jetzt mit Sonderlösungen, nur weil der Bund irgendwie gesagt hat, Bundestag, sondern wir haben es geschafft, das zu schaffen während Corona. Das hätten wir nicht mehr so machen können, hätten wir das Projekt 1,5 Jahre später angefangen. Weil diese Musterholzbaurichtlinie einen Prüflauf mit so schönen Sachen wie vorhabenbezogene Bauartgenehmigung zur Folge gehabt hätte. Ich höre immer, wenn ich das sage, wir sind wieder auf dem Stand von 2016 oder 2015, höre ich immer, ja, aber es gibt ja Lösungen. Ja, die Lösung gibt es auch. Die Lösung heißt, dass sie überall vor dem Holz Gipskarton klatscht. Ich weiß nicht, ob das eine, also ich vermute es und habe auch daran gehört, es ist eine sehr starke Lobby. Es gibt auch sehr viele Interessensverbände, die jetzt merken, Mist, der Holzbau, der kann ja mehr als eben nur das Einfamilienhaus, als die Datscha, als irgendwie das Blockhaus oder mal so ein verrücktes Projekt von einem Hamburger Entwickler. Kann mehr und jetzt wird man sagen, wir müssen technologieoffen sein. Was technologieoffen heißt, bedeutet es aber eigentlich, den Holzbau, bisher zumindest, den Holzbau zu benachteiligen. Und ich will diesen Menschen, die Musterholzbaurichtlinie bearbeitet haben, nicht vorwerfen, dass sie den Holzbau schwächen wollen. Sie sehen aber einfach einen Haufen Risiken und diese Risiken potenzieren sich wie bei allen Richtlinien, das Ganze vom Schallschutz bis hin zum, auch manchmal leider Naturschutz, potenzieren sich Risiken, wo man sagt, worüber reden wir eigentlich hier noch? Hosenträger, Gürtel, eine Person, die dir die Hose noch festhält, damit die nicht runterrutscht. Und das wird, also es ist wirklich, nimmt ekelhafte Form aus. Die Verwaltung ist damit überfordert. Wir sind damit auch am Anfang überfordert gewesen, wie wir es machen. Wir haben es jetzt, wir wissen es jetzt, wie es funktioniert. Deswegen habe ich jetzt keine Sorge mehr, ein Holzhaus in Gebäudeklasse 5, egal wo in Deutschland, außer vielleicht in einem Bundesland, das sage ich aber nicht, zu bauen, weil wir wissen die Wege, wie wir es machen müssen. Wir müssen aber auch darauf hoffen, dass die Verwaltung damit spielen, also die Bauverwaltung, die Bauaufsichten. Und die haben auch eine Lernkurve, haben die noch Vorsicht, was den Holzbau angeht. Dagegen sind die Architekturstudenten, die werden schon dreimal wissen, wie es funktioniert, bevor das da ankommt. Und das macht mir extreme Sorge, dass wir Leuten den Einstufen von Holzbau oder dass diese Regelung des Holzbaus an Leuten an die Hand geben, die keine Ahnung davon haben und es eben nicht anwenden können, wie die Experten in diesen ganzen Gremien, die das ausstellen. Und die dann sagen, nein, einfach nein. Und das macht mir Sorge nicht nur für meinen Business Case, Projektentwickler, der ausschließlich in Holz baut, sondern das macht mir einfach Sorge, wenn wir eine Transformation, eine Bauwende zur Nachhaltigkeit einfach haben. Und ich versuche das immer anzusprechen, so häufig ich das kann. Und ihr merkt, ich rede da ja auch relativ emotional drüber, weil das mich einfach wirklich schockiert manchmal. Und ich hoffe einfach nur, dass da mehr und mehr Leute aufwachen, die Politik auch den Fokuspunkt setzt, weil sich nur hinter Richtlinien zu verstecken, können wir uns in der Krise sowieso schon gar nicht, in der Immobilienkrise, in der wir uns befinden, nicht erlauben und in der Klimakrise, in der wir uns ja schon viel länger befinden, noch viel weniger erlauben.
Klingt halt so nach deutscher Überregulierung irgendwie, ne?
So Deutschland halt, kann man auch sagen. Aber Deutschland halt, muss mal gucken, wie lange funktioniert Deutschland halt noch gut. Also für die Immobilienwirtschaft funktioniert es jetzt gerade schon nicht so gut.
Du hast gerade schon gesagt, dir macht das Sorge, also unabhängig von dem Wissensstand, der da aufzuholen ist, würdest du auch sagen, dass da die Gefahr besteht eigentlich, dass so diese Energie, diese Dynamik, die da aufgenommen wurde, jetzt auch einfach verpufft dann am Ende?
Ich glaube, dass das, als die eingeführt wurde, da schon das drohte zu verpuffen. Dann haben aber, glaube ich, sich ganz viele Leute aufgemacht und gesagt, sag mal, was habt ihr hier eigentlich gerade vor damit? Vorsichtig gesagt, ich glaube, da fielen auch noch kräftigere Ausdrücke. Und dass dadurch dann auch eine wahnsinnige Energie von Seiten der Leute, die sich damit auskannten, und mit denen stehen wir natürlich wirklich sehr, sehr regelmäßig im Austausch, kam, um zu sagen, ey, wir akzeptieren das so einfach nicht und ihr müsst da euch Gedanken drüber machen. Und deswegen glaube ich, im September soll die neue Musterholzbaurichtlinie als ein Teil dieser ganzen Überregulierung rauskommen. Da ist viel an Kritik eingeflossen in der Überarbeitung. Da gab es eine Überarbeitung, die wurde kritisiert oder kommentiert, dass da viel passiert und dass das möglicherweise wieder eine Verbesserung gibt. Ich bin mir immer noch sicher, dass wir immer noch nicht wieder auf dem Stand sind, den wir nach unserem Modi hatten und dass wir gesagt haben, was wir erreicht hatten damit. aber es gibt Energie davon und ganz ehrlich, mittlerweile merken auch mehr und mehr Leute, aus was für Gründen auch immer, wir können nicht mehr so weiterbauen, wie wir es machen. Viele machen das mit dem Bestand, sagen, wir machen jetzt nur noch Bestand. Andere sagen, ich traue mir das zu, mit einem anderen Werkstoff auch nochmal zu arbeiten, wie zum Beispiel dem Holz oder auch Lehm, und sagen, und ich gehe in die Richtung und lassen sich von den Regeln nicht mehr aufhalten. Und das ist ja eigentlich irgendwie gerade, vielleicht gerade ist deswegen auch diese wirklich schwierige Phase, in der wir bestehen, für die Leute, die noch Lust haben, was zu machen und auch bereit sind, einfach mal zu machen, tatkräftig zu werden, eine Chance, auch mal andere Wege zu gehen. Und also wir hören jetzt deswegen nicht auf. Ne? Also ich habe immer noch 100% Energie, diese Dinger zu realisieren. Und ich weiß nicht, ob das mal, und auch mein Vater, der jetzt auch ein paar Jahre älter ist und auch sagen könnte, jetzt hier, Lorenz, mach mal das Ding jetzt und tschüss, der steht da auch noch 100% hinter und hat da richtig Lust drauf. Und das merke ich schon, dass der Ruck durch die Branche jetzt so langsam kommt, aus was für Gründen auch immer. Ist mir auch eigentlich egal, Hauptsache sie kommt. Und ich glaube, es besteht, wir sollten uns nicht und wir lassen uns auch nicht von irgendwelchen solchen Richtlinien da irgendwie den Mut nehmen. Und das gilt jetzt auch zum Glück nicht nur für irgendwie die Primus und uns, sondern für ganz viele andere auch.
Ich finde, das ist eine total schöne, positive Energie, die du hier ausstrahlst und die wir auf jeden Fall gerne so mitnehmen. Und damit kriegen wir eigentlich auch einen ganz guten Abschluss zu diesem etwas hitzigen Thema hin, denn unsere Folge neigt sich auch so langsam dem Ende zu. Wir kommen nochmal ganz zum Anfang, um da den Bogen rund zu machen. Wir haben am Anfang über den Wald gesprochen. Was würdest du sagen, durch deine Arbeit, durch diese intensive Auseinandersetzung, wie hat sich auch irgendwie deine Beziehung zum Wald eigentlich verändert?
Also ich lerne den Wald mehr zu verstehen als ein mehr als nur ein Erholungsort, ein Ort, dem schön ist und so, sondern ich lerne ihn einfach mehr als ein sehr, sehr, sehr komplexes Wesen, kann man schon fast sagen, schätzen. Ich lerne auch zu schätzen, dass viele Leute, die keine Ahnung vom Wald haben, sehr viel über den Wald sprechen. Ich sehe, dass es auch Zielkonflikte da einfach gibt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir als Deutschland, als wirklich, ich glaube, die waldreichste Nation Europas, haben eine Pflicht, sich um den Wald zu kümmern. Und das heißt auch, um sich kümmern heißt, ihn ordentlich zu nutzen. Und nicht nur einfach für Pellets oder irgendwie für Fertigmöbel, die nach 2 Jahren kaputt sind, sondern eben dort, wo das Produkt am wertigsten ist. Und das ist natürlich in so einem hochwertigen Tisch, wie wir ihn hier haben, auch gut. Aber ein Gebäude wird wahrscheinlich länger stehen. Also wenn wir hier uns zum Gebäude gucken, das Gebäude wird wahrscheinlich länger da sein als dieser Tisch. Und das ist einfach der Einsatz, die maximale, in meinen Augen, die maximale Wertschätzung des Waldes für die Leute, die sich um den Wald kümmern, die Forstwirten, die ja total zersiedelt, es sind ja nicht so 2 große Unternehmen, die den ganzen Wald in Deutschland haben, sondern es ist ja zersiedelt. Also, und ich lerne es mehr zu schätzen, wie wichtig der Wald ist, auf allen Ebenen, von Biodiversität bis hin zu dem als wirtschaftliches Produkt. Ich freue mich immer, immer wieder im Wald zu sein. Es gibt wunderschöne Wälder. Und wie es mich beruhigt, in einem Holzhaus zu sitzen, so, weil ich so diese runterkommen lässt, ist es für mich auch immer im Wald eine wahnsinnige Erholung. Mache ich halt einfach nur zu wenig.
Ja, dann das vielleicht so als kleinen Abschluss nochmal der Aufruf, auch mal öfters den Wald aufzusuchen.
Unbedingt.
Und sicher jetzt nach dieser Folge auch nochmal ganz anders wahrzunehmen. Vielen Dank für die Ausführungen, Lorenz.
Vielen Dank für die Einladung.
Und den
kleinen
Einblick.
Genau.
Und dann würde ich sagen, nochmal abschließend, Markus, magst du es zusammenfassen? Was nimmst du denn heute hier mit?
Ja, ich habe auch gerade gedacht, also dieses mehr in den Wald gehen, ne, so als Aufruf, das ist echt super. Ich finde total toll, weil man redet ja immer viel dann, ne, also aus der Immobilienbrille, dieses, ja, wie rechnet sich das? Und ab, ne, ich habe selber eben gefragt, ab wie viel Modulen und so. Aber diesen Punkt, was du gesagt hast, diese Begeisterung der Menschen, die aus dem, ich sag jetzt mal, Holzmetier kommen, für diesen Baustoff und für dieses Handwerk und dass das an anderen Stellen vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist. Ich glaube, das ist so. Also ich denke selber zum Beispiel, ich habe ein Kind, der ist zwar noch 11, der muss sich jetzt noch nicht überlegen, was er mal werden will, aber wenn ich da schon so denke, dieses, wie sehen wir eigentlich so manche Berufe, ne? Und welche Wertschätzung bringt man denen so entgegen? Und also da muss ja auch so ein Shift im Kopf irgendwie mal stattfinden. Ne? Also wir können uns nicht einerseits über Fachkräftemangel die ganze Zeit die Augen ausheulen und dann aber sagen, jedes Kind muss Abi machen und studieren gehen. Ne? So funktioniert halt nicht. Also einmal das, diese Begeisterung und, aber das ist jetzt auch nicht speziell, finde ich, für dieses Thema, das ist ja generell dieses sich einfach austauschen und mal die Beispiele zeigen. Ne? Das kannst du, ist, glaube ich, was, was wir auch in der Immobilienwirtschaft halt viel, viel zu wenig machen. Also da war immer eher so, nee, das ist meins und das ist mein Geheimnis und da könnte mir jemand was weggucken. So.
Ja, stimmt.
Und zu verstehen, dass so kannst du heutige Probleme nicht mehr lösen. Ne? Ja. Du musst kollaborieren, du musst dich öffnen und dafür ist natürlich super, wenn man einfach positive Beispiele zeigen kann. Ne? Und das jetzt aus eurem Bereich finde ich super und ach, über Regulatorik und sowas.
Lassen wir einfach mal weg am Schluss. So, genau. Akzeptieren wir einfach, dass es sie gibt und Lösungen drumherum zu finden, ist ja eigentlich noch viel aufregender und spannender.
Genau, kreative Lösungen
drumherum. Genau.
Genau. Ja, nee, ich fand's super. Also Lorenz, vielen Dank, dass du da warst für die Einblicke und für die Zeit. Und ich glaube, wir sind gespannt auf die nächsten Projekte, egal ob rund oder eckig oder wie auch immer, aber auf jeden Fall aus Holz.
Wir versuchen euch zu überraschen. Vielen lieben Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen, nämlich vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie uns. Egal wo, egal auf welcher Plattform. Wir würden uns sehr freuen.
Und wenn Sie uns zu dieser Folge von Sphäre & Talk etwas sagen möchten, Lob, Kritik oder einfach Ihre Gedanken, wenn Sie uns ein Thema vorschlagen möchten oder vielleicht einen Gast, die oder den, die Immobilienwelt da draußen unbedingt mal hören sollte, dann können Sie uns schreiben. Am besten direkt an talk@rotonda.de oder talk@jung.de.
Außerdem finden Sie uns auf LinkedIn und Instagram. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende dieser Folge angelangt. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.